Sie hören den Kurier.
Das ist die schwerste Pandemie seit 100 Jahren und möglicherweise stehen wir jetzt vor der schwierigsten Phase in dieser Pandemie in Europa insgesamt. Es wäre völlig verantwortungslos angesichts der Tatsache, dass es möglicherweise auch bei uns, nicht nur im restlichen Europa, sondern auch bei uns zu einer Ausbreitung kommt, sehenden Auges bei alten Plänen zu verharren. Jetzt müssen wir mal überprüfen, ist diese Mutation tatsächlich stark in Österreich angekommen oder nicht.
Es werden die schwierigsten Wochen in der Pandemie, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober gestern im ORF-Report. Und wenn man sich die Zahlen in Großbritannien, aber auch in Irland oder in den Niederlanden ansieht, muss man äußerst pessimistisch sein. Denn das mutierte Virus sorgt dort für beunruhigende Corona-Zahlen. Die Regierung wollte ja ursprünglich den Lockdown Ende Jänner beenden, aber so sicher ist das jetzt nicht mehr.
Das heißt, innerhalb weniger Tage, innerhalb von 3 Wochen, kann sich hier die Situation völlig verändern. Wir haben alarmierende Nachrichten von unserem Nachbarn in der Slowakei. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, als Bundesregierung jetzt diese Situation sehr, sehr präzise in den nächsten Tagen auch gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Deutschland, den Niederlanden und anderen zu analysieren.
Eine erste Entscheidung ist jedenfalls heute gefallen. Laut Bildungsminister Heinz Fassmann sollen die Schulen ab 25. Jänner öffnen. In Salzburg überlegt man unterdessen, die Skisaison vorzeitig zu beenden und die Wengen-Ersatz-Skirennen in Kitzbühel wurden auch gecancelt. Der Bezirk Kitzbühel wird jetzt komplett getestet. Mixed Messages also für uns. Müssen wir also weiter mit einem mehr oder weniger harten Lockdown bis Ostern rechnen, wie das gestern auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem internen Meeting skizziert hat? Oder können die Impfungen hier entgegenwirken? Von welchen Parametern hängen die Entscheidungen der Regierung ab? Diese Fragen beantwortet mir gleich der Simulationsexperte und Berater des Gesundheitsministeriums, Niki Popper. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bevor wir jetzt gleich losstarten, hat meine Kollegin Dani Sonn aber noch einen Hinweis für euch.
Wir vom Kurier Daily Team machen nicht nur News, wir lieben auch News und tolle Geschichten aus aller Welt. Aber gerade internationale Magazine sind nicht immer leicht zu bekommen. Aber jetzt habe ich Readly entdeckt. Dank Readly kann ich jetzt meine Lieblingsmagazine ganz bequem per App lesen. Ob am Handy, am Tablet oder am PC, sekundenschnell bereit. Und wenn mal kein Internet zur Hand ist, kann man Ausgaben vorab runterladen und mitnehmen. Etwa für die Fahrt in den Öffis. Super praktisch. Ich zum Beispiel liebe die Weltwoche, das Time Magazine oder den Rolling Stone. Aber auch das Profil oder Spektrum der Wissenschaft sind echt empfehlenswert. Insgesamt gibt es 5000 Titel. Es ist also für jeden was dabei. Und das Beste ist, ihr könnt das jetzt auch haben. Kurier Daily Hörer können jetzt das gesamte Angebot von Readly für 2 Monate kostenlos testen. Einfach unter at.readly.com/kurier-daily anmelden und schon könnt ihr lesen, was wir lesen. Das ist at.readly.com/kurier-daily.
Und wir kommen jetzt zurück zum Daily Podcast. Ja, Zeit zu Hause Magazine zu lesen haben wir in den nächsten Tagen und Wochen also genug, aber viele sehnen sich auch wieder nach ein Stück weit Normalität. Ein wichtiger Punkt, vor allem für die Jungen, ist das Öffnen der Schulen. Ab 25. Jänner sollen daher, Stand heute, die Schulen wieder öffnen. Allerdings nur im Schichtbetrieb. Das heißt, die Hälfte der Schüler kommt zum Beispiel am Montag in die Schule und der andere Teil am Dienstag und so weiter. Und die Lehrer und Schüler sollen wöchentlich getestet werden. Für die Schüler in Ostösterreich ein kurzes Vergnügen, starten doch eine Woche später bereits die Semesterferien. Und so kann nicht jeder die Entscheidung des Bildungsministers verstehen. So schreibt etwa Olivia Rossignol in unserem Tweet des Tages: Das ist einfach unglaublich. Man kann doch nicht Schulen, Kinder und Eltern dauernd im Ungewissen lassen. Was bringen 2 oder 3 Tage Schule vor den Ferien noch, plus die logistische Herausforderung des Schichtbetriebs, die bei mehreren Kindern eine Katastrophe ist für Eltern? Und so fix ist das Ganze auch noch nicht, denn wenn der allgemeine Lockdown über den 25. Jänner hinaus verlängert wird, bleiben die Schulen doch wieder zu, sagt Fassmann in der ZIP.
Wenn es ein genereller Lockdown ist, mit all den Branchen und gesellschaftlichen Aktivitäten, dann kann sich natürlich die Schule nicht exkludieren, sondern das ist ein Teil dann eines Lockdowns.
Warum also ist die Regierung hier so abwartend? Man könnte an diesem Punkt auf die aktuellen Zahlen blicken und sagen, ja, die Zahl der Neuinfizierten ist überschaubar, die 7-Tages-Inzidenz auch. Aber der Schein kann trügen. Wie schnell es gehen kann, zeigt ein Blick auf Irland. Am Mittwoch ist die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen erstmals über den Höchststand vom Frühjahr gelegen. Die Iren haben vergangene Woche 6.000 Neuinfektionen gehabt. Das sind 1.394 Fälle pro 1 Million Einwohner. Das ist weltweite Spitze. Dabei ist Irland bis vor kurzem noch ein Musterschüler mit extrem niedrigen Zahlen gewesen. Aber eine Lockerung kurz vor Weihnachten und die Mutation aus Großbritannien haben die Lage dramatisch verschärft. Derzeit gibt es noch wenige Tote, aber das wird sich sehr schnell ändern. Es wird Ende Januar, spätestens Anfang Februar, ans große Sterben gehen, sagen Wissenschaftler des Deutschen Koch-Instituts. Die irische Regierung spricht davon, dass die neue Variante des Coronavirus in 45% der neuesten Tests nachgewiesen wurde. Ende Dezember ist der Anteil noch bei nur 9% gelegen. Und ähnlich ist die Situation auch in England, wo in London Corona-Patienten bereits in Hotels verlegt werden müssen, weil im Krankenhaus kein Platz mehr ist. Wir sind also alarmiert. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Simulationsforscher und Berater des Gesundheitsministeriums, Niki Popper. Herr Popper, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Popper, aus England erreichen uns täglich neue besorgniserregende Zahlen. Inwiefern beeinflusst die britische Virusmutation auch Ihre Berechnungen? Müssen die Modelle daran angepasst werden?
Ja, natürlich. Also es ist ganz klar so, das ist im Moment ein ganz wichtiges Thema. Warum? Weil natürlich einer von vielen Parametern, der in die Modelle einfließt, die Frage ist, wie ansteckend ist die Erkrankung? Und wenn dieser Stamm jetzt eben, wie die aktuellen Studien zeigen, um 50-60% ansteckender ist, dann führt das natürlich, wenn man das jetzt vergleicht, wenn man alle anderen Annahmen im Modell gleich lässt, zu einer sehr viel schnelleren Ausbreitung, beziehungsweise im Umkehrschluss muss man sagen, man muss sich überlegen, wie kann ich gegen diesen höheren Infektionsdruck vorgehen. Und daraus ergeben sich dann eben Maßnahmen, die man setzen kann. Das kann einerseits eben die Frage sein, muss man Maßnahmen länger aufrechterhalten oder verstärken? Oder gibt es andere Strategien wie eben testen und isolieren, die man dann einfach noch konsequenter umsetzen muss? Das heißt, es ist ein Parameter, den man im Modell sozusagen für sich erhöhen kann und wo man sich dann anschauen kann, wie sind die Effekte vor allem in Relation zu anderen dynamischen Effekten, denn das ist, glaube ich, das Wichtige. Man darf solche Dinge nie isoliert sehen. Es wird dann in den Medien sehr oft so dargestellt, naja, das ist jetzt ein Punkt und den müssen wir jetzt herausnehmen. Für uns ist das immer eine integrierte Sichtweise. Warum? Weil zum Beispiel die Maßnahmensetzungen ja gar nicht sich unterscheiden. Das ist, ist eine Eigenschaft des Virus, die anders wird, aber alle anderen Dinge bleiben eigentlich gleich. Das heißt zum Beispiel, Maßnahmensetzungen erhöhen sich nur in der Stärke, aber nicht in der Art oder Qualität.
Zu den einzelnen Maßnahmen wollte ich Sie dann später auch noch befragen, aber bleiben wir vielleicht bei der bei dem Infektionsgrad des neuen Virus oder der neuen Variante. Laut Regierung sind das 56%, manche sagen sogar bis zu 70%, also zum Beispiel aus England, der englische Gesundheitsminister hat gesagt, dass sogar bis zu 70% ansteckender ist. Wie schlägt sich denn das in den Prognosen nieder? Sieht man da jetzt schon eine Veränderung der Kurve oder ist die sogar, also ist die schon eingetreten oder sieht man da schon was?
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen sagen, mich interessiert jetzt weniger, was die österreichische Regierung sagt und was der englische Gesundheitsminister sagt. Was uns interessiert, sind Studien, die von Medizinerinnen und Medizinern kommen. Aber natürlich, also die geben das ja nur wieder. Ja, es gibt unterschiedliche Einschätzungen. Es dürfte relativ klar sein, dass eben die erhöhte Infektiosität so ab 50% liegt. Das wird sich üblicherweise auch dann noch weiter verändern. Warum? Das ist ja gar nicht so einfach aus den realen Daten herauszulesen. Aber wir gehen jetzt einfach einmal von diesem Wert circa 50-60% aus. Das ist die aktuelle Studienlage aus der Wissenschaft. Was das nun verändert, ist im Grunde nicht mehr und nicht weniger, als dass sozusagen, wenn ich im Netzwerkmodell eine Person habe, dass die dann, wenn alle anderen Aspekte gleich gehalten werden, mehr Leute pro Zeiteinheit ansteckt. Das ist etwas, was wir eben einrechnen müssen. Was ist jetzt für die konkrete Modellierung das Spannende? Das Spannende sind, glaube ich, zwei Aspekte. Der eine Punkt ist, absolute Zahlen zu berechnen, ist derzeit noch so schwierig, weil wir derzeit noch nicht so genau wissen, wie stark hat sich diese Mutation bereits in Österreich ausgebreitet. Um diese Situation zu verbessern, ist es eben wichtig, mittels spezieller PCR-Tests und mittels Sequenzierungen zu schauen, wie ist die regionale Verbreitung dieses Virusstamms in Österreich, je nach Bundesland, je nach Region, damit wir hier besser einrechnen können, wie schnell wird das gehen. Zweiter wichtiger Punkt ist, es geht hier um die Zeit. Das heißt, es geht hier eindeutig um die Verzögerung der Zeit. Warum? Weil wir ja jetzt schauen müssen, wir wissen, im Sommer sind Coronaviren weniger aktiv, ist die Infektiosität aus anderen Gründen wieder reduziert. Mhm. Das heißt, die größte Problematik haben wir jetzt in den nächsten Wochen, deshalb ist das jetzt so spannend, wie schnell sich dieser Virus ausbreitet. Und das ist sehr stark abhängig, nicht nur von der Infektiosität, das ist der eine Parameter, den wir aus den Studien kennen, ja, sondern auch von der Frage, wie stark ist er bereits in Österreich verbreitet. Und das müssen wir in Österreich selbst messen. Und wenn wir diese Werte kennen, können wir das ganz gut einschätzen, wie sich diese Situation bezüglich dieser Virusmutation in der nächsten Zeit entwickeln wird.
Okay, Sie berechnen ja immer verschiedenste Szenarien, aber welche Szenarien ergeben sich jetzt? Und was gibt es an Handlungsempfehlungen vielleicht an die Bundesregierung, die man daraus ableiten kann? Also wenn Szenario 1 eintritt, was sollte man machen, wenn Szenario 2 eintritt, also noch stärkere Verbreitung?
Ich glaube, da muss ich ein bisschen sozusagen relativierend antworten oder auch selbstkritisch antworten, nicht nur was unsere Arbeit betrifft, sondern grundsätzlich, was Modelle leisten können. Ich glaube, es ist im Moment so, dass wir sehr viele Einflussfaktoren haben und je mehr Einflussfaktoren da sind, umso schwieriger wird es wirklich quantitativ Ergebnisse zu berechnen. Warum? Wenn wir uns überlegen, letztes Jahr im Frühling gab es einen neuen Virus, es gab keine immunen Menschen, es gab keine Maßnahmen, es gab keine Impfung, es gab keine gravierenden Unterschiede, Mutationen. Das heißt, da war die Situation einfacher, grundsätzlich quantitativ zu überlegen, was wird passieren. Mhm. Das ist jetzt sehr schwierig, weil wir verschiedene Faktoren haben. Wir haben neben der Mutation bereits bestehende Maßnahmen, wir haben eine Teststrategie, wir haben den Beginn der Impfungen, wir haben eben verschiedene Aspekte, die hier einfließen. Deshalb ist sozusagen eine konkrete Prognose im Moment sehr schwierig. Jetzt kann man sagen, okay, haben wir eh schon immer gesagt, dann brauchen wir eh keine Modelle, sind eh alle für den Hugo.
Genau.
Es ist, glaube ich, aber ein bisschen anders. Der Punkt ist immer, Modelle können dabei helfen, sich gegenüberzustellen, anzuschauen, wie wirken sich diese verschiedenen Effekte aus. Was wir eben hier sehen, ist, solange die Impfung die Ratio, den Anteil der Hospitalisierungen noch nicht gesenkt hat, solange wir noch die Situation haben, dass wir im Winter sind, solange wir sehen, dass die aktuell gesetzten Maßnahmen nicht mehr ganz so stark wirken wie im Frühling letzten Jahres, dann müssen wir uns überlegen, okay, wenn dann eine Mutation dazukommt, was kann die Handelsstrategie sein? Und da können wir im Modell dann ganz gut sehen, ja, eine Variante könnte sein, die Lockdown-Maßnahmen oder limitierende Maßnahmen weiter aufrechtzuerhalten. Mhm. Eine zweite Strategie, das sehen wir in den Modellen, ist aber sehr schön, ist immer wieder testen und isolieren, und zwar das sehr schnell und breit und sozusagen speziell auf Bevölkerungsgruppen fokussiert. Mhm. Warum die Maßnahmen im Dezember der Massentests relativ einen niedrigeren Effekt hatten, hatte zwei Gründe, das sieht man sehr schön im Modell. Punkt eins ist, es war eine relativ gesehen einmalige Aktion.
Ja.
Das heißt, man muss solche Tests wirklich laufend wiederholen. Das heißt, man muss ein Testprogramm haben, das wöchentlich versucht, die Menschen dazu zu bringen, zu testen. Und man muss als zweiten Aspekt dafür sorgen, dass nicht nur die zum Test gehen, die eh sehr hohe Awareness haben, das heißt, die sich eh auch schützen, sondern man muss schauen, dass man wirklich breit in die Bevölkerung reinkommt.
In alle Bevölkerungsgruppen wahrscheinlich, ne?
Genau. Mhm. Genau. Denn das sieht man sehr schön in den Modellen, wenn man so einzelne Bereiche hat, wo die Infektion quasi verbleibt und wo sie nicht nachhaltig rausgeholt wird, dann breitet sie sich von dort immer wieder aus. Das sind dann eben diese Cluster, diese Nester, von wo aus dann wieder so eine schnelle Ausbreitung passiert. Das heißt, wichtig wäre wirklich zu den Menschen zu gehen, in die Schulen zu gehen, an die Arbeitsplätze zu gehen und dort wirklich zu schauen, dass die Menschen, auch wenn sie asymptomatisch sind, schnell getestet werden, dass die Ergebnisse schnell ausgewertet werden und dann zum Beispiel Haushalte auch wirklich zu Hause bleiben. Und dazu muss man dann, das ist nicht unser Metier, aber das ist, glaube ich, wichtig, dazu muss man die Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt, dass Menschen sicher sind, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren, dass sie wissen, wenn bei mir im Haushalt eine Person positiv ist, dann bleiben wir alle einfach einmal 10 Tage zu Hause. Mhm. Und da sehen wir im Modell, wenn das mit den Rahmenbedingungen funktioniert, dann zeigt das epidemiologisch eine hohe Wirksamkeit. und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, und das wirkt auch sehr gut bei der neuen Mutation. Mhm. Denn das muss man immer wieder sagen, die konkreten Handlungsstrategien, die uns zur Verfügung stehen, ändern sich bezüglich dieser jetzigen Mutation in keinster Weise.
Sie müssen die gleichen Strategien. Ja, sie müssen vielleicht aber vielleicht stärker werden, weil die Frage ist ja, und genau, das fragen sich ja viele Menschen, und das ist ja auch eine Frage, die jetzt auch dem Gesundheitsminister immer wieder gestellt wird, ist, wie lange müssen wir zum Beispiel in einem Lockdown bleiben? Also gibt es zum Beispiel bei Ihnen Berechnungsmodelle, die auch zeigen, dass man bis, wie das die deutsche Bundeskanzlerin gesagt hat, dass man bis zu Ostern, also bis weit in den März, bis fast April hinein einen Lockdown oder eine Art Lockdown haben muss?
Also hier sehen wir im Modell ein ganz konkretes Problem, nämlich die Frage, wie stark wirkt ein Lockdown und wie stark wirken Maßnahmen und wie stark müsste man im Zweifelsfall noch sogar nachschärfen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir haben. Das heißt, welche Bereiche werden wie stark reglementiert und wird das auch angenommen? Denn eine Maßnahme für sich allein heißt ja noch nichts, wenn sie am Papier besteht. Wir müssen uns ja auch überlegen, wird die auch umgesetzt. Und das ist etwas, wo wir sehen, hier gibt es eine reduzierte Wirksamkeit, wenn man das mit dem Frühling letzten Jahres vergleicht. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, welche zusätzlichen Strategien können wir fahren? Und was wir im Modell eben sehen, ist das Testen und Isolieren. Ja. Wenn das flächendeckend passiert und wenn das schnell passiert und wenn das wiederholt passiert, eine extrem effiziente Strategie ist, die andere Maßnahmen unterstützt. Also das heißt, die Frage würde ich nicht so stellen, wie lang brauchen wir den Lockdown, sondern was ist das Gesamtpaket? Und ein wichtiger Aspekt ist eben das Testen, Isolieren. Und ein zweiter wichtiger Aspekt ist auch genau zu wissen, wie ist die aktuelle Situation. Das heißt, das, was jetzt passiert, klare Untersuchungen, auch Sequenzierung der DNA, das heißt herauszufinden, welche Stämme sind wo aktiv, sind auch ein extrem wichtiger Aspekt, damit man eine nachhaltige Strategie für die nächsten 10 Wochen aufstellen kann.
Aber es zeigt sich auch schon in Großbritannien, dass die neue Mutation einfach beherrschend wird und das andere Virus sozusagen verdrängt. Haben Sie da diese Szenarien auch eingeplant, was passiert, wenn sozusagen wirklich diese britische Variante sozusagen die Überhand gewinnt, was ja auch mehrere Virologen schon gesagt haben, dass das eintreten wird?
Ja, nein, also da sind sich, glaube ich, alle einig. Also diese aktuelle Mutation wird sich gegenüber den bisherigen Varianten durchsetzen. Das ist, weil sie, und das sehen wir in den Modellen eben in der Dynamik, einen Selektionsvorteil hat durch diese höhere Infektiosität. Das heißt, ich glaube, da sind sich alle einig, die wird sich durchsetzen. Ich glaube, das, was in Österreich relevant ist, ist eben, wie schnell. Warum? Weil wir müssen quasi bis April kommen. Warum das? Im April sind nicht alle Probleme gelöst, aber wir wissen, das sagen uns die Infektiologen, Coronaviren sind, wenn es wärmer wird, aus verschiedenen Gründen, die auch teilweise nicht ganz klar sind, ob es wirklich die Infektiosität ist oder ob es das menschliche Verhalten ist, wenn man mehr im Freien ist, weitaus weniger aktiv. Das ist dann ein Effekt, den wir im Modell dagegen arbeiten sehen. Also wir haben sozusagen auf der einen Seite diesen Effekt der höheren Infektiosität der Mutation. Wir haben auf der anderen Seite dann die sogenannte Saisonalität. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie kommen wir mal bis dorthin. Ja, und der zweite Aspekt ist dann, wie können wir das umsetzen? Und die eine Variante ist sicher, wie die Deutschen es gerade überlegen und vorschlagen, eine Verlängerung von Lockdown-Maßnahmen. Hier würden wir dann im Modell die Frage stellen, wie effizient sind die in welchem Bereich? Und das Zweite ist, kann man vielleicht andere Strategien fahren? Man kann jetzt ein Beispiel nehmen, die viel diskutierten Schulen. Kann man zum Beispiel sagen, sperrt man die Schulen auf, wenn man klare Teststrategien hat? Hier machen Verpflichtungen und Pflicht und Zwang keinen Sinn, aber schafft man es wirklich, einen großen Teil der Schülerinnen und Schüler dazu bewegen, wirklich einmal in der Woche zum Beispiel einen Test abzugeben? Und da sehen wir im Modell, wenn wir quasi die Haushalte wirklich einmal wöchentlich zum Beispiel testen und wir da eine hohe Teilnahmerate haben, holen wir so sehr viele der Infizierten aus den Netzwerken raus. Und das wirkt natürlich bei der neuen Mutation genauso wie bei den alten. Aber, und das muss man auch sagen, wir brauchen eine noch höhere Effizienz in der Maßnahme, als wir es bisher schon gebraucht haben. Ja. Das ist die bittere Realität.
Weil am 25. Jänner sollen ja laut dem Bildungsminister jetzt die Schulen geöffnet werden, dann gibt es ja dazwischen auch die Semesterferien. Aber das heißt, das haben Sie auch in Ihren aktuellen Berechnungen schon drinnen, dass wenn man die Schulen öffnet, dass es dann nur zu einer gleichbleibenden Ansteckungsrate kommt, wenn viel getestet wird.
Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, Man muss sich eben Bereiche anschauen, wo man gewisse Strategien, Gesamtstrategien fahrt. Mhm. Und bei den Schulen wäre eine Gesamtstrategie so, dass man aufsperrt, dass man natürlich die Hygienemaßnahmen und die anderen Regelungen beibehält bzw. noch weiter schärft. Zentral ist aber die Strategie, dass man eben begleitend ein Testprogramm anbietet, das sehr nahe bei den Menschen ist, das wenig Aufwand hat, so damit man eine hohe Beteiligungsrate erreicht. Denn das, was wir im Modell sehen, ist, es bringt nichts, wenn man 20-25% testet. Man muss hier wirklich weit über 50% sein an teilnehmenden Menschen und Haushalten. Und man muss auch wirklich Prozesse definiert haben, die klar für die Menschen sind und die nachhaltig funktionieren. Das heißt, eindämmend im Sinne der Ausbreitung funktioniert ja nicht der Test, sondern funktioniert, wenn einem sehr schnellen Test, der auch qualitativ geeignet sein muss, eine schnelle Isolation idealerweise des Haushaltes folgt. Und dazu müssen die Leute wissen, dass sie nicht den Arbeitsplatz verlieren, dass ihre Dinge geregelt sind. Aber wenn man so eine Gesamtstrategie zum Beispiel für die Schulen umsetzt, dann könnte man unserer Ansicht nach im Modell eben auch die Schulen aufsperren. Allerdings, wenn, dann. Das ist immer das große Missverständnis, ja, weil es werden dann einzelne Teile sehr oft rausgeglaubt. Und das ist, glaube ich, das, was Modelle, wenn sie helfen können, leisten können. Sie können nicht die Zukunft vorhersagen, sondern sie können eben sagen, wenn wir eine Strategie so fahren, und dann muss man aber auch ganz genau drauf schauen und hier auch sehr exakt sein und sagen, man sperrt auf, man macht dann eine Teststrategie, man muss erreichen, dass so viele Menschen mitmachen, es muss auch die Konsequenz der Isolation sein und dann funktioniert das. Und ich glaube, da können Modelle in einer Wenn-Dann-Berechnung auch mit der neuen Mutation wirklich gut beitragen.
Ich will jetzt noch gerne auf die Masken noch zu sprechen kommen. In Bayern sollen jetzt FFP2-Masken in den Öffis und in allen Geschäften verpflichtend sein. Können diese FFP2-Masken die Verbreitung auch eindämmen? Haben Sie diese in die Rechenmodelle schon einfließen lassen, wenn jetzt jeder FFP2-Masken tragen würde?
Ja, das ist allerdings in solche wirklichen Ausbreitungsmodelle, wo wir quasi ganz Österreich oder Regionen rechnen, extrem schwierig. Das sind für uns Input-Parameter, ja, die im Grunde sozusagen die Wahrscheinlichkeit reduzieren. Das ist, wenn man ehrlich ist, eine Frage eben für Infektiologen, für Menschen, die sich mit Aerosol, die sich mit der Ausbreitung selbst beschäftigen. Für uns ist das ein Input-Parameter, da bin ich, wenn ich ehrlich bin, der Falsche sozusagen, den man fragt. Ja, wir gehen natürlich auch davon aus, dass diese Masken wiederum besser sind wie Stoffmasken. Das ist aber eine heftig diskutierte.
Ja, aber ist der Unterschied, wäre der eklatant in Ihrem Berechnungsmodell, wenn Sie die Daten eingeben? Also würde die Kurve dann eklatant?
Das ist nicht etwas, wo wir jetzt drauf fokussiert haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay. Also das ist wirklich auch eine Frage, da braucht man unsere Modelle nicht dafür, sondern das ist eine Frage für Hygienikerinnen, für Infektiologinnen, wo es ganz konkret darum geht, dass man in konkreten Studien in bestimmten Situationen eben die Masken-Setups vergleicht, sich die verschiedenen Ausbreitungswege anschaut. Das ist etwas, wo wir quasi wirklich, so wie bei vielen Aspekten, ja ganz am Ende sind. Unsere Qualität ist ja die, wenn wir beitragen können, dass wir sehr viele Aspekte, auch was die Daten betrifft, zusammenfließen lassen. Also wir sind ja immer die Nutznießer von hoher Evidenz, von guten Forschungsergebnissen und die sind in ganz vielen Bereichen hervorragend. Also wenn wir uns einmal anschauen, wie sich das Impfen auf die Krankheitsverläufe auswirkt, wissen wir schon sehr viel. Wir wissen eben schon sehr viel, dass im Sommer die Infektiosität sinkt. Wir wissen jetzt schon sehr viel mehr über die Mutation. Wir wissen sehr viel über die Maßnahmensetzungen aus vielen internationalen Studien. Und was wir dann im Modell beitragen können, ist, in den Netzwerken wirklich zu schauen, wie wirken diese Mechanismen zusammen. Und das ist dann etwas, wo wir eben beitragen können. Die FFP2-Masken sind hier sicher ein Aspekt, der zu einer Erhöhung beiträgt. Was wir zum Beispiel sehen, ist, dass wenn ich jetzt Masken trage in einem Bereich, wo ich gar keine Kontakte habe, zum Beispiel, weil ich eh allein bin oder im Freien bin, da sehen wir zum Beispiel keine Effekte in unserem Modell. Aber noch einmal, ich glaube, ganz wichtig in der aktuellen Diskussion ist, dass nicht jeder Experte und jede Expertin in jedem Bereich seinen Senf dazu gibt. Ich glaube, wir müssen schön auch darauf schauen, dass wir immer bei unserem Leisten bleiben. Wo wir beitragen können, ist zum Beispiel zu sagen, die Mutation, sagen uns wiederum die Expertinnen aus dem Bereich, hat eine sehr höhere Infektiosität. Und wir können dann sagen, wie wirkt sich das im Zusammenhang mit vielen anderen Daten und Dynamiken aus, die möglicherweise die Kollegen nicht im Blick haben. Und hier können wir einen kleinen Teil beitragen. Ich glaube, wir müssen darauf achten, nicht bei jedem Thema immer unseren Senf dazu zu geben, wo wir möglicherweise nicht so die Expertise haben.
Weil Sie die Impfungen angesprochen haben, inwieweit können die Impfungen auch die Weiterverbreitung verhindern? Haben Sie da schon in Ihren Berechnungen gewisse Parameter drinnen? Oder sind dafür einfach zu wenig Menschen geimpft?
Nein, was das Impfen betrifft, ist es interessanterweise, können wir sehr viel mehr sagen, weil hier gibt es sehr genaue Studien im klinischen Bereich bereits, wie die Wirksamkeit der Impfung auf den Krankheitsverlauf ist. Und hier kann man ganz spannend unterscheiden. Was wir schon sehr gut wissen, ist, wie wirkt sich die Impfung auf den Krankheitsverlauf aus? Mhm. Und das haben wir und können wir ins Modell auch einpflegen. Und hier sehen wir zum Beispiel für Österreich, dass wir, wenn wir ca. 2,5 Millionen geimpfte Menschen haben, dann schon eine ganz starke Reduktion von knapp 40% in den Hospitalisierungen und Todesraten sehen werden. Das heißt, hier sehen wir im Modell, dass sehr schnell dieser Anteil der Menschen, die ins Krankenhaus müssen oder gar sterben, sich stark reduzieren wird. Das heißt, hier werden wir aufgrund der Impfungen zu einem Umdenken kommen können, wie viel positiv Getestete am Tag haltet denn das Gesundheitssystem aus, wenn Sie sich an diese Diskussion erinnern. Mhm. Das ist etwas, was wir sehr gut im Modell abbilden können. Was wir beim Impfen zum Beispiel noch nicht wissen, da müssen wir jetzt die Impfungen in der realen Welt abwarten, ist, wie stark wirkt es sich auf eine Reduktion in der Ausbreitung aus? Mhm. Warum? Das kann man in den klinischen Studien vor der Zulassung noch nicht so gut feststellen. Das ist auch für die Zulassung nicht relevant. Mhm. Das ist dann für den Effekt eben in der Ausbreitungsreduzierung wichtig. Und da arbeiten wir jetzt gerade mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, dass wir jetzt aktuell dann die Zahlen auch international bekommen. Und das können wir dann ins Modell einfließen lassen, um zu sehen, reduziert es auch die Ausbreitung und wie stark reduziert es die Ausbreitung. Mhm. Davon können wir jetzt noch nicht ausgehen, deshalb inkludieren wir es ins Modell auch nicht, aber nicht, weil wir sagen, das wird nicht so sein, sondern wir müssen es eben abwarten. Und solche Erkenntnisse können dann idealerweise auch die Strategie in der Impfpriorisierung beeinflussen, wenn wir dann eben sehen, wie die Effekte sind.
Herr Popper, abschließend noch die Frage, Sie als Mathematiker, wenn wir auch gesehen haben, wie zum Beispiel in Irland die Zahlen so schnell in die Höhe gegangen sind. Wie besorgt sind Sie denn, ob der Mutation persönlich, jetzt wisst, was die nächsten Tage und Wochen betrifft, wird das wirklich nochmal anstrengend für uns?
Also erstens, ich glaube, es ist nie gut, wenn Wissenschaftler und Entscheidungsträger Ihnen besorgt sind im Sinne, dass wir jetzt Panik bekommen und sagen, es wird alles ganz furchtbar. Ich glaube, wichtig und entscheidend ist es, mit großer Sorgfalt auf die Entwicklung zu schauen. Das ist auch der Grund, warum viele Kolleginnen und Kollegen von mir gebeten haben, hier wirklich genau zu schauen, zu sequenzieren, damit wir die Situation in Österreich kennen und damit wir frühzeitig warnen können, wenn dieser Virus sich wirklich so auswirkt und ausbreitet. Denn wenn wir die Erhöhungen, und das sehen wir international, in den Zahlen sehen, dann ist es zu spät. Das ist ja meistens der Punkt. Das heißt, wenn wir mit den Modellen beitragen können, ist diese wichtigen 2-3 Wochen vorherzusehen und dazu brauchen wir Sequenzierung. Dazu brauchen wir gute Daten. Das heißt, ja, wir schauen und müssen mit großer Sorgfalt drauf schauen und wir müssen uns überlegen, was können wir tun, wenn wir denn diese Situation haben, wie sie andere Länder jetzt erleben. Damit müssen wir leider rechnen. Und deshalb müssen wir jetzt uns auch überlegen, wie können wir in manchen Bereichen, wo wir es noch können, die Anstrengungen weiter erhöhen. Das ist zum Beispiel eben das schnelle und effiziente Testen. Mhm. Denn das muss man auch sehen. Ich glaube, die Menschen sind an einem Punkt, wo die weitere Belastung immer schwerer zu ertragen wird. Und das muss man eben auch einberechnen und dem müssen wir auch Rechnung tragen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben, wenn wir in den April reinkommen, weil wir dann ein gewisses Zeitfenster wieder haben, die Impfstrategie auch wirklich konsequent zu Ende zu bringen und hier zu schauen, wie wir dann für den Herbst wieder vorbereitet sind. Ich glaube, die nächsten Wochen werden eine große Herausforderung.
Herr Popper, vielen Dank für das Gespräch. Wir müssen also durchhalten bis April, sagt Popper, und vor allem bei den Impfungen mit Hochdruck weiterarbeiten. Das Gesundheitsministerium veröffentlicht jetzt auf seiner Homepage auch die Zahl der Impfungen und da stehen wir bei knapp 60.000. Das sollten noch mehr sein. Aber noch immer gibt es Menschen, darunter auch Pfleger in Altenheimen, die sich nicht impfen lassen wollen. Der Wiener Impfspezialist Herwig Kollaritsch hat gestern eindringlich geraten, sich impfen zu lassen. Und für die Verweigerer hat er einen sarkastischen Rat. Wenn Sie die Impfung nicht mögen, versuchen Sie es mit der Erkrankung. Übrigens, fast überall werden zuerst die gefährdetsten Personen, also meistens jene über 80 Jahre, geimpft. Nur in Indonesien will man da einen ganz anderen Weg gehen. Dort haben die Massenimpfungen heute begonnen. mit dem Präsidenten. Und dann sollen nach den Mitarbeitern des Gesundheitswesens und des öffentlichen Dienstes zunächst die jüngeren Menschen zwischen 18 und 59 Jahren geimpft werden. So will man schnell zu einer Herdenimmunität kommen. Ob das der richtige Weg ist, werden wir in ein paar Monaten sehen. Ich bin skeptisch. So, und damit ich euch heute nicht komplett deprimiert aus dieser Corona-Welt entlasse, hier auch mal was Positives. Denn Corona hat zu einem ungewöhnlichen Musikprojekt geführt. Der Paul O'Sullivan Band. Besagter Paul O'Sullivan hat im Netz nämlich nach Namensvettern gesucht und auch gefunden. Und so hat man gemeinsam eine Band gegründet. Die Paul O'Sullivan Band besteht aktuell aus 4 Mitgliedern. Um sie auseinanderzuhalten, haben sie einfach ihre Wohnorte davor gestellt. Also, Manchester Paul spielt Bass, Pennsylvania Paul sitzt am Schlagzeug und Baltimore Paul und Rotterdam Paul singen und spielen die Gitarre. Ja, und wenn du jetzt auch Paul O'Sullivan heißt, kannst du natürlich auch bei der Band noch mitmachen. Für alle anderen gibt's die Musik zu hören. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Vor allem aber hört bald wieder rein. Bis morgen, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.
Your place down here on planet.